auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Cornelia Stolze. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke, freut mich.
Sie sind seit 30 Jahren Medizin- und Wissenschaftsjournalistin und außerdem Autorin und Diplombiologin. Sie haben für viele sehr große Zeitungen und Magazine geschrieben und Bücher im Bereich der Medizin veröffentlicht. Darunter vor 10 Jahren das Buch Krank durch Medikamente. Ich möchte mit Ihnen über die Freiheit der Wissenschaft, besonders im Bereich der Medizin, und die Unabhängigkeit des Wissenschaftsjournalismus sprechen und würde am liebsten mit dem ersten Buch beginnen, was Sie geschrieben haben, mit dem Titel Vergiss Alzheimer aus dem Jahr 2013. Dazu heißt es nämlich auf Ihrer Webseite zu dem Buch: Hinter all den Verheißungen steckt ein fundamentaler Schwindel, denn so ungeheuerlich es klingt, bis heute weiß niemand, was Alzheimer ist. Das ist erstmal eine erstaunliche Aussage, die ich gefunden habe. Und mich würde interessieren, um in dieses Thema Wissenschaft, Forschung, Medizin einzusteigen, auch Ihren Werdegang zu verstehen. Was hat Sie damals bezüglich Alzheimer, was haben Sie da herausgefunden? Und wie hat vielleicht das, was Sie durch Ihr Buch herausgefunden haben, auch Ihren Blick auf Medizin verändert oder beeinflusst?
Ja, mache ich gerne. Also zugegeben, dieser Titel Vergiss Alzheimer ist natürlich ein sehr provokanter Titel, der erstmal sozusagen große Fragezeichen hinterlässt. Und das, was Sie auch gerade zitiert haben als Zusammenfassung, ist tatsächlich verblüffend. Und ich muss gestehen, ich selber fand das, was ich am Anfang entdeckt habe und womit meine Recherche auch begonnen hat, dann so verblüffend, dass ich immer weiter recherchiert habe. Also ich bin eigentlich zufällig auf das Thema gestoßen im Zusammenhang mit der Recherche für ein Magazin, für das PM-Magazin, wo es eigentlich um einen anderen Schwerpunkt ging, wo ich aber dann auf einen Alzheimer-Forscher getroffen bin oder gestoßen bin, und ich habe mit ihm ein längeres Interview geführt. Und dabei kam es zu dem Thema Früherkennung von Alzheimer. Und dieser Forscher sagte damals, ja, wir können mehrere Jahre im Voraus sagen, wer an Alzheimer erkranken wird. Und wir haben Tests dafür entwickelt. Wir können das anhand von Nervenwasserproben feststellen. Und 7 Jahre im Voraus in etwa. Und das war für mich sehr, sehr verblüffend, weil mein Kenntnisstand war der: Bisher kann man Alzheimer nicht zu Lebzeiten sicher diagnostizieren, sondern erst nach dem Tod, und zwar anhand von Gehirnuntersuchungen, also Gehirngewebeuntersuchungen. Und ich habe diesen Forscher dann gefragt, aha, überprüfen Sie denn die Aussagekraft Ihres Tests oder die Vorhersagen an diesen Gehirnproben? Und das hätte ja auch bedeutet, dass man sehr lange warten muss, bis diese Patienten dann irgendwann verstorben sind und dann das sozusagen abgleicht, den Test mit der Vorhersage und mit dem, wie es dann tatsächlich ist. Und dieser Forscher sagte mir, nein, das können wir inzwischen so. Das geht in sozusagen auch anhand einer klinischen Diagnose, also zu Lebzeiten. Und das hat mich sehr verblüfft, und daraufhin habe ich dann angefangen, die ganze Literatur dazu zu lesen und mit anderen Wissenschaftlern zu sprechen. Und immer wieder kam die Aussage, na ja, eigentlich haben Sie recht, das kann man nicht. Man kann Alzheimer erst nach dem Tod sicher diagnostizieren. Und diese Vorhersagetests, die sind eigentlich wissenschaftlich nicht wirklich so fundiert. Und das war für mich als Wissenschaftsjournalistin wirklich ein Punkt, wo ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da ist ein junger Professor, der gerade dabei ist, eine steile Karriere zu beginnen, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und der macht etwas, was wissenschaftlich wirklich richtig schlecht ist. Also überhaupt nicht valide. Komischerweise aber publiziert er ganz viele Arbeiten, und er hatte dann auch eine Professur bekommen an der Universitätsklinik in Frankfurt kurz darauf. Und ich habe dann sozusagen wirklich in alle Richtungen zu diesem Thema recherchiert und bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, das, was dieser Mediziner macht, das ist richtig schlechte Wissenschaft, und komischerweise legt es niemand offen. Das ist ein bisschen so wie des Kaisers neue Kleider. Daran hat es mich wirklich total erinnert. Und ich habe es in alle Richtungen sozusagen abgecheckt und bin auf ein riesiges, ja, wie soll ich sagen, fast Netzwerk gestoßen von Forschern, von Klinikern, von Pharmafirmen, die mit beteiligt sind, die davon profitieren. Interessenkonflikte en masse bei all denen, auch die zum Beispiel die Leitlinien, also die Behandlungs- und Diagnostikleitlinien formulieren, auch ein Vertuschen von Interessenkonflikten. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Mhm. Und erstmal hatte ich das wirklich wie so ein Eichhörnchen gesammelt und wollte eigentlich einen größeren Artikel dazu veröffentlichen. Hatte das sogar dem Spiegel angeboten, weil ich mir dachte, das ist ein richtiger Scoop. Mhm. Ein Scoop, das ist das, was man im Journalismus sozusagen als richtig große Entdeckung bezeichnet. Und der Spiegel hatte aber kein Interesse daran geäußert oder gezeigt, gar nicht groß reagiert und hatte zur gleichen Zeit aber ein Sonderheft veröffentlicht zum Thema Demenz, wo er sozusagen genau einfach die Mainstream-Meinung verbreitet hat, die verbunden war auch mit der Empfehlung bestimmter Medikamente. Und man muss dazu sagen, es gab damals schon Medikamente, die zugelassen waren zur Behandlung von Alzheimer, aber keiner kann es eigentlich diagnostizieren und es wurde ins Blaue hinein eigentlich behandelt. Aber die Hersteller haben ordentlich verdient an diesen Medikamenten und dadurch war das auch getrieben. Also man konnte eigentlich den Weg nachvollziehen. Dann bin auch auf einen amerikanischen Mediziner und Forscher gestoßen, der schon früher gesagt hat, da stimmt was nicht und der das eigentlich bis Mitte der 70er Jahre zurückverfolgen konnte, dass da der Beginn eigentlich von diesem Alzheimer-Märchen war, dass man gesagt hat, diejenigen, die demenzkrank werden oder Demenzsymptome entwickeln, haben Alzheimer. Mhm. Wir versprechen einfach, wir werden in 5 Jahren eine Therapie dagegen haben, wenn ihr uns nur genug Geld gebt. Mhm. Und da wurde sozusagen eine riesen PR-Aktion gestartet und die funktioniert bis heute eigentlich. Also nicht mehr ganz so unverblümt vielleicht, aber man versucht es nach wie vor. Mhm. Und ich habe einfach so viel zu berichten gehabt, dass ich von einem Freund, der auch Journalist ist, davon erzählt habe und der gesagt hat, schreib doch ein Buch. Mhm. Und da kamen dann noch ein paar glückliche Zustände oder Umstände zusammen. So dass dann wirklich auch dieses Buch entstanden ist und wir einen Verlag gefunden haben, also mit einer Maklerin sozusagen für Bücher, die einer Buchagentin, die dann Kiepenheuer & Witsch als Verlag eben gefunden hat, auch für mich. Und dieses Buch hat dann auch eingeschlagen, eigentlich wie eine Bombe, muss man sagen.
Und was heißt das? Was ist dann passiert nach Veröffentlichung?
Also zum einen hat es natürlich Wellen geschlagen in den Medien auch. Mhm. Also mehrere Talkshows und so weiter sind dann auf mich zugekommen. Und es hat dann auch hinter den Kulissen in diesem Medizinbereich hat es einiges sozusagen angestoßen. Das wollten diejenigen aber dann öffentlich nicht so zugeben, weil das natürlich eher möglicherweise ihr eigenes Image beschädigt hätte. Aber zum Beispiel ist daraus entstanden eine Initiative, die heißt Neurology First, also Neurologie zuerst, die gesagt haben, wir müssen unsere Medizin befreien von dem Einfluss der Interessen der Pharmaindustrie. Und wir müssten auch etwas tun gegen die Interessenkonflikte von den Meinungsführern in diesem Bereich. Und das hat hinter den Kulissen wirklich einiges bewegt. Es kam dann noch zu einem Effekt, den will und kann ich aber nicht zwingend auf mein Buch zurückführen. Aber dieser Forscher, von dem meine Recherche ausging, der musste dann einige Monate später sozusagen seinen Posten räumen. Das hat nachher noch ein juristisches Nachspiel übrigens gehabt, weil ich geschrieben habe, dass er mehrere Monate nach der Veröffentlichung meines Buchs seinen Posten räumen musste und mir unterstellt wurde, ich hätte da eine Kausalität, also einen ursächlichen Zusammenhang hergestellt. Den kann ich nicht beweisen, den behaupte ich auch nicht. Es gab einen zeitlichen Zusammenhang, weil er sich auch an seiner Klinik unbeliebt gemacht hatte und noch andere Dinge dazu kamen. Aber dieser Mediziner ist inzwischen in der Pharmaindustrie bei einem der großen Hersteller untergekommen.
Aha. Genau. Und jetzt 11 Jahre später, wenn ich richtig informiert bin, beschäftigen Sie sich noch mit dem Thema Alzheimer oder wie ist da jetzt der Stand?
Tatsächlich war die Veröffentlichung schon, glaube ich, 2011. Das war sozusagen das erste. Nachher war es dann Taschenbuch. Wahrscheinlich beziehen sich darauf. Mhm. Aber dass ich befasse mich auch heute noch teilweise mit diesem Thema, weil es einfach weitergeht. Mhm. Also es ist so, dass im Moment sogar ein Medikament, das in den USA schon zugelassen ist, ein neuartiges Medikament gegen Alzheimer. Ich kann vielleicht auch noch mal was zu der Diagnose gleich sagen. Mhm. Das soll jetzt auch in Europa zugelassen werden. Das heißt, der Hersteller hat das beantragt. Biogen ist der Hersteller. Und die hoffen natürlich darauf, dass sie den europäischen Markt auch jetzt beackern können. Aber dieses Medikament ist sehr, sehr umstritten. Mhm. Weil selbst wenn man sozusagen dem üblichen Narrativ der Alzheimer-Forscher folgt, die Effekte fast nicht nachweisbar sind, also die, sagen wir, kein Nutzen wirklich nachweisbar ist, mhm, und dieses Medikament massive Nebenwirkungen hat. Mhm. Und auch, sagen wir mal, die Vertreter der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft auch sagen, ist eigentlich unverantwortlich, wenn man dieses Mittel verabreichen würde. Mhm. Es gibt sozusagen nach wie vor Bestrebungen, Geld zu machen mit dieser Alzheimer-Diagnose. Und darüber berichte ich dann auch teilweise. Und es gibt auch Bestrebungen, wieder solche Vorhersagetests weiter zu verkaufen, das zu koppeln auch an eine Therapie, an der man dann möglicherweise gut verdient. Mhm. Man muss dazu sagen, dass bis heute nicht klar definiert ist, was Alzheimer ist, wie es abgegrenzt werden soll von anderen Demenzformen. Es gibt da eine neue Leitlinie, aber die ist genauso schwammig. Da haben auch Mediziner wieder auf Interessenkonflikte hingewiesen. Und es gibt natürlich Demenz. Es gibt Menschen, die sozusagen eine Hirnschädigung haben, die irreversibel ist, also nicht umkehrbar, die an Beeinträchtigungen ihrer Hirnleistungsfähigkeit leiden, unbestritten. Zum Beispiel, wenn Menschen mehrere Schlaganfälle hinter sich hatten, Hirnverletzungen, Hirnblutungen. Teilweise ist es auch die Folge von Alkoholexzessen jahrelang. Also Harald Junke ist ein Beispiel dafür gewesen. Oder Medikamentenmissbrauch, Walter Jens ist ein prominentes Beispiel dafür. Und es gibt auch Zustände, wo Menschen wirken, als seien sie dement, aber da stecken dann teilweise auch Nebenwirkungen von Medikamenten dahinter, dass sie verwirrt sind, dass sie Wahnvorstellungen haben, dass sie aggressiv sind, dass sie komische Dinge tun oder andere gesundheitliche Störungen, die eben auch zu einer kognitiven Beeinträchtigung führen können. Und das alles wird häufig leider nicht sauber genug diagnostiziert. Mhm. Oder es kriegt den Stempel Alzheimer, weil es salonfähiger ist, als zu sagen, das ist die Folge von jahrzehntelang Alkoholmissbrauch. Das ist natürlich ein Stigma, das man vermeiden möchte, auch die Familien teilweise vermeiden möchten. Und dann krallen sich natürlich manche Menschen auch verständlicherweise an die letzte Hoffnung. Vielleicht versuchen wir es jetzt mal mit dem Medikament, vielleicht hilft es ja. Aber wenn man sich die Studien dazu anguckt, es gibt kein Medikament gegen Demenz. Mhm. Man muss gucken, was sind die Ursachen verhindern oder sie beheben, wenn möglich. Wenn man natürlich, wenn eine Person durch 5 Schlaganfälle geistig beeinträchtigt ist, dann sind die Chancen gering, dass sich das wieder sozusagen ganz gibt. Aber die Spielräume sind groß. Also ich habe selbst bei einer meiner Großmütter erlebt, die einen Schlaganfall hatte und wirklich, sie war Schwedin, sie hatte sehr gut Deutsch gesprochen vorher und nach dem Schlaganfall konnte sie nur noch Schwedisch erstmal und wusste auch nur noch ihren Mädchennamen und Ähnliches. Aber sie hat dadurch, dass mein Großvater viel, viel mit ihr sozusagen trainiert hat, wieder alles gelernt. Mhm. Also das war enorm und sie war stark beeinträchtigt zunächst. Also es hängt viel von der Zuwendung ab und von dem, wie jemand sozusagen aufgefangen und therapiert wird. Natürlich hängt es auch davon ab, wie der Schlaganfall war. Mhm. Ist nur ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Krankheiten, die zu Demenzerscheinungen führen können und die reversibel sind, wenn sie richtig erkannt werden.
Mhm. Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten sozusagen, was mich ein bisschen zu Ihrem zweiten Buch führt. Das hat den Titel, hatte ich auch schon gesagt, Krank durch Medikamente, was jetzt für den vielleicht für den Normalbürger total absurd erscheint, weil ich bin jedenfalls so groß geworden, dass die Medizin ein Heilsbringer ist, ein Lebensretter. Medikamente sind unglaublich toll, sehr undifferenziert auch, einfach generell. Ich habe in den letzten Jahren auch andere Dinge erfahren, dass Leute darauf hingewiesen haben, dass Medikamentenbenutzung oder auch Überdosierung stark gefährlich sein könnte. Und sicherlich stimmt es auch, dass die Medizin Heilsbringer sein kann. Das geht ja hier nicht um ein Ja oder Nein in Gänze, das wäre ja ziemlich flach sozusagen, aber wie kam es jetzt dazu, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt widme ich mich sozusagen nicht nur dieser Alzheimer-Krankheit, sondern ja, also krank durch Medikamente ist ja ein großes Feld, weil es gibt viele Medikamente. Also wie kam dieser Übergang und was hat jetzt die Recherche zu dem Buch gebracht?
Ja, also vielleicht mal eines vorweg. Auch ich finde, dass es viele Medikamente gibt, die absolut segensreich sind. Also nehmen wir auch das Beispiel Insulin bei Diabetes. Früher sind Kinder, die Diabetes hatten, daran gestorben, schon im Kindesalter, im Jugendalter. Mhm. Das ist natürlich ein Segen, dass es das gibt. Ich würde es auch sagen, dass bestimmte Antibiotika in bestimmten Fällen ein Segen sind. Schmerzmedikamente können ein Segen sein. Ich finde es toll, dass es Narkosemittel gibt für Operationen. Was für ein Horror, das ohne zu irgendwie durchmachen zu müssen. Also dort, wo sie sinnvoll eingesetzt werden, bin ich absolut auch für Medikamente und da weiß ich sie zu schätzen und habe sie selber auch schon sozusagen nutzen können. Genauso wie ich auch, sagen wir mal, absolut ein Befürworter der Forschung bin. Also ich bin für wissenschaftlichen Fortschritt in der Medizin und auch für klinische Studien, wenn sie sinnvoll sind, wenn sie gezielt sind, wenn sie sozusagen gut auch konzipiert sind. Aber leider gibt es sozusagen nebendran einen riesigen Wildwuchs auch. Und es gibt Übertherapie mit Medikamenten. Es gibt schnell Verschreiben von Medikamenten. Beispielsweise werden Antibiotika häufig eingesetzt bei Virusinfektionen von Kindern, wo sie nicht wirklich Sinn machen, weil Antibiotika sind Medikamente gegen bakterielle Infektionen. Also da muss man immer genau hingucken und ich glaube, alle haben schon mal davon gehört, dass es Übertherapie gibt. Und der sozusagen die Verbindung zu dem Demenzthema ist wirklich, also zum einen, dass ich eben festgestellt habe, es gibt mehrere Medikamente, die eine Demenz, also die Nebenwirkungen hervorrufen können, die eine Demenz vortäuschen. Ja. Und das ist natürlich fatal, wenn dann sozusagen, sagen wir mal, die Person entwickelt dann Parkinson. Symptome, dann ist es natürlich fatal, wenn man sagt, jetzt kommt zu der Demenz noch Parkinson dazu und dagegen verabreichen wir jetzt nochmal Medikamente gegen Parkinson, statt zu gucken, vielleicht sollten wir das erste Medikament mal absetzen oder gegen ein anderes austauschen oder die Dosis reduzieren. Auch das kann nämlich ein sinnvoller Weg sein. Mhm. Und dann verschwinden diese vermeintlichen Parkinson-Symptome. Und diesen Effekt, dass die Nebenwirkungen von Medikamenten eine Krankheit vortäuschen können, gibt es eben nicht nur in dem Bereich Demenz, also das wusste ich auch aus früheren Recherchen, sondern es gibt ganz merkwürdige Erscheinungen als Nebenwirkungen, die viele Menschen auch nicht kennen. Zum Beispiel gibt es manchmal auch, sagen wir mal, auf einmal eine extrem gesteigerte Libido bei irgendwelchen Medikamenten als Effekt. Und oder irgendwelche merkwürdigen Bewegungsabläufe, die Menschen dann entwickeln. Und da einfach wachsam zu sein und zu sagen, Mensch, was weiß ich, Oma Erna nimmt seit 3 Wochen das Medikament. Es kann übrigens auch erst nach ein paar Monaten sein. Auch das ist vielen Menschen nicht bewusst. Aber auf einmal ist sie so komisch und macht dies und jenes. Vielleicht, dass man dann sagt, lass uns noch mal gucken, vielleicht steht es ja im Beipackzettel, dass nämlich genau das eine Nebenwirkung sein kann. Dass man, also ich will den Menschen keine Angst machen bei Medikamenten, wenn jemand ein Mittel gut verträgt, ist sozusagen der Arzt auch darauf achtet, dass es nicht zu lang verabreicht wird, alles gut. Aber wenn dann sozusagen Probleme auftauchen, einfach auch dran zu denken, es könnte an einem Medikament liegen. Das ist aus meiner Sicht einfach sehr wichtig, weil es sehr häufig übersehen wird, Ärzten.
Wäre ja eigentlich Aufgabe des Arztes, wollte ich gerade sagen, nur darauf hinzuweisen.
Ja, aber es häufig, glaube ich, fehlt Ärzten die Zeit. Entweder sie sind einfach sozusagen so eingespannt im Krankenhaus oder auch in der Praxis, dass sie sich die Zeit nicht nehmen können, nicht wollen, um wirklich mal den Dingen auf den Grund zu gehen. Das ist manchmal nämlich mühsam nachzugucken, woran könnte es liegen. Manchmal geht's auch. Man kann natürlich schon auch in bestimmten Datenbanken nachgucken, wenn man gezielt eine Idee hat. Aber ich glaube, es kommt noch ein anderer Faktor manchmal dazu, dass wenn Arzt XY ein Medikament verschrieben hat, dann ist es manchmal schwer sozusagen dann auch einzugestehen, aha, vielleicht ist die Dosis zu hoch oder vielleicht habe ich übersehen, dass es eine Wechselwirkung mit einem anderen Medikament gibt oder dann also sozusagen als Arzt einzugestehen, vielleicht war das Medikament nicht so gut, was ich verschrieben habe. Und dann kommt noch ein anderer Effekt dazu, glaube ich, dass in der Arztausbildung, also Medizinerausbildung und in den, also dass da dieses Thema Nebenwirkung einfach nicht so prominent ist. Stattdessen aber ist sehr prominent auf Tagungen immer wieder die Vorteile von Medikamenten vorzustellen, von Arzneimittelherstellern, die dann ein neues Produkt propagieren und die natürlich schwerpunktmäßig über die Vorteile des Medikaments sprechen und die Nachteile naturgemäß nicht so deutlich benennen, sodass da natürlich sozusagen auch ein Ungleichgewicht ist und Ärzte einfach nicht so auf die Nebenwirkungen aufmerksam gemacht werden. Also mehrere Faktoren wirklich.
Ja, und ist es denn so, was ich mich immer gefragt habe, ist es überhaupt möglich in dieser Forschung, wenn ich jetzt Medikamente auf den Markt bringe, wenn ich jetzt herausfinden will, ob dieses Medikament mit anderen Medikamenten in Wechselwirkung tritt, dann müsste ich ja wahnsinnig viele Studien bei den ganzen Anzahl Medikamenten, die es gibt, durchführen, um zu sagen, also es gegen diese 200, 300, wahrscheinlich gibt es tausende Medikamente, kann ich sicher sagen, da entsteht keine negative Wechselwirkung. Werden Medikamente denn so sorgfältig geprüft, bevor sie auf den Markt kommen?
Also das geht ja praktisch gar nicht, dass man alle Kombinationen testet. Also es gibt manchmal, so viel ich weiß, Studien, wo zwei Medikamente gemeinsam irgendwie getestet werden. Aber eigentlich werden Medikamente einzeln immer getestet. Mhm. Und dadurch fehlt genau nämlich dieses Wissen auch. Manchmal kommt es dann erst nach längerer Zeit raus, wenn da Überschneidungen waren. Aber das ist eigentlich ein bisschen so ein blinder Fleck. Mhm. Und manchmal weiß man natürlich schon von bestimmten Arzneimittelgruppen, dass die sich auf irgendein Enzymsystem im Körper auswirken und dann, dass es dann Probleme geben kann. Aber das ist eigentlich sehr wenig erforscht. Und es ist sogar so, dass teilweise in klinischen Studien, wo man ja immer menschliche Probanden braucht, dass da teilweise junge Personen ausgewählt werden, die eben nicht 5 oder 10 Medikamente noch zusätzlich nehmen. Und dadurch eine Testpersonengruppe zusammengestellt wird, die gar nicht das widerspiegelt, was nachher sozusagen eigentlich die Gruppe von Patienten ist, die die Arzneimittel verschrieben bekommen. Also wenn ich irgendwie einen 30-jährigen jungen Mann als Testperson habe und nachher sind es aber vorwiegend ältere Frauen im Alter von 80, 85, die zusätzlich noch Diabetes, Bluthochdruck, Schmerzen, Arthrose, was weiß ich was haben, dann ist es überhaupt nicht, wie soll ich sagen, repräsentativ. Und dadurch sind die Wirkungen von Medikamenten oft bei denjenigen, die sie nachher nehmen, einfach anders als dort, wo man sie getestet hat.
Und die sozusagen das Versprechen der Wirksamkeit nicht bei den Leuten getestet wurde, die sie dann verschrieben bekommen von der Bevölkerungsgruppe her.
Genau. Und auch eben die Wechselwirkungen und auch die Nebenwirkungen. Also man weiß ganz generell auch, dass zum Beispiel ältere Menschen Medikamente langsamer abbauen, dass wenn sie Nierenschäden, Leberschäden haben, was gar nicht so selten ist, dann findet es auch nochmal verzögert statt. Das heißt, auch die Dosierung entspricht dann nicht dem, wie sie sein müsste, weil der Stoffwechsel bei einem 30-jährigen Mann zum Beispiel viel höher ist als bei einer älteren Dame. Und dadurch gibt es sozusagen viele Effekte, die zu einer anderen Arzneimittelwirkung dann führen bei den Patienten. Was sich, glaube ich, auch viele Personen gar nicht so bewusst machen, ist, dass sehr viele ältere Menschen wirklich mehrere Medikamente parallel nehmen. Also, und das sind nicht nur 2, 3, sondern das sind teilweise 20 Präparate. Man glaubt es nicht, aber es gibt diese Zahlen. Und also ich glaube, im Schnitt sind es 6 bis 7. Das heißt, es gibt manche, die nehmen 1, 2 oder gar nichts und andere eben dann 15 oder 20. Und da kann kein Arzt mehr sagen, was das eigentlich für Effekte hat.
Ja, ich kenne diese Kisten, wo dann sozusagen nach Tagen geordnet mehrere Pillen drin sind.
Genau. Ja. Und ich glaube, auch vielen Patienten ist dann gar nicht bewusst, was sie eigentlich mit ihrem Körper machen, weil sie schon ganz lange nehmen. Also ich weiß von einer Bekannten, die in der Augenarztpraxis ist und dann mal zum Beispiel einen Patient gefragt hat, irgendwie bei einer Voraugenuntersuchung, nehmen Sie Medikamente? Nee, ich nehme keine. Dann nachher kommt raus, er ist Diabetiker und insulinpflichtig. Ja, ach so, ja, Sie meinen die Insulinspritzen. Ah ja, nee, doch, die nehme ich auch. Aha. Und ich meine, Insulin ist ein richtig stark wirksames Medikament. Also da ist selbst bei Menschen, die eigentlich wissen müssten, dass sie eine bedeutende Krankheit haben, ist gar nicht so klar. Mensch, ich nehme ja etwas.
So normal geworden vielleicht für die?
Ja, genau.
Okay.
Oder auch, was weiß ich, man nimmt vielleicht irgendwelche Schlafmittel schon seit 10, 15, 20 Jahren. Ja, ach so, das nehme ich immer schon. Ja, nee, das vertrage ich gut. Mhm. Die dann nicht merken oder auch denen dann nicht klar ist, dass zum Beispiel Benzodiazepine, das ist so eine Arzneimittelgruppe, die leider viel, viel zu oft verschrieben wird, viel zu lang auch, dass es zum Beispiel zu Entzugserscheinungen kommen kann. Also wenn Oma Erna nochmal sozusagen ins Krankenhaus kommt, sie nimmt aber schon seit 15 Jahren diese Schlafmittel und auf einmal nimmt sie nicht, kommt es zu krassen Entzugserscheinungen und sie bringt es gar nicht in Zusammenhang und die Angehörigen auch nicht, weil sie es nicht wissen. Mhm. Also es gibt da wirklich ein Riesenspektrum von Effekten, die, glaube ich, Otto-Normalverbraucher oft gar nicht so bewusst sind. Mhm. Und das war eben auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, wo ich eben an mehreren Beispielen unterschiedliche Krankheitsbilder, die vorgetäuscht werden können durch Medikamente, eben mal dargestellt habe und auch, wie man am besten als Patient eigentlich damit umgeht, auch mit dem Thema Arzneimittel, dass man überhaupt erstmal anfängt, sich eine Übersicht zu verschaffen. Was nimmt denn Oma Erna überhaupt, wenn sie dann irgendwie Probleme hat? Und da muss man wirklich manchmal Detektivarbeit leisten oder zu mehreren Ärzten. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Sie ist nicht nur beim Augenarzt, sondern auch noch beim Gynäkologen, noch beim Kardiologen und die wissen wieder nicht voneinander. Mhm. Also, dass man da überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme macht zum Beispiel. Also, das sind auch deswegen sozusagen noch praktische Tipps mit dabei.
Ich würde noch eins interessieren bei den Medikamenten. Sie sagen jetzt, der Laie oder jetzt der normale Patient hat gar nicht die Chance, auch zu wissen, wie wirksam ist es, was wurde da genau geprüft? Der vertraut ja dem Arzt. Ne? Der bekommt von dem Arzt einen Rat oder eine Empfehlung. Aber ich stelle dann die Frage, welcher Arzt ist denn in der Lage, für die Medikamente, die er verschreibt, irgendwelche Zulassungsstudien zu lesen? Also wie generiert denn der Arzt seine Empfehlung für ein Medikament?
Ja, also es gibt natürlich Leitlinien, wie gesagt, die von den Fachgesellschaften für unterschiedliche Krankheitsbilder ausgegeben werden. Da setzen sich dann praktisch die ganzen Experten zusammen und verschaffen sich einen Überblick darüber, wie der Stand der Wissenschaft ist. Und leiten daraus dann Handlungsempfehlungen ab. Das sind die Leitlinien. Also daran kann sich ein Arzt schon
orientieren. Obwohl wir doch gerade gelernt haben, die Alzheimer-Leitlinie war nicht sehr sinnvoll, oder?
Ja, und das, sagen wir mal, das ist natürlich so ein Punkt. Also eigentlich sollten Sie diesen Stand des Wissens möglichst neutral und unabhängig zusammentragen. Aber wenn dann natürlich in den Leitlinienkommissionen Personen sitzen, die sehr stark für die Interessen der Pharmaindustrie eintreten oder deren Karriere auch sozusagen darauf beruht, dass sie da einen engen Kontakt haben, dann sind die natürlich auch teilweise gefärbt. Das sollten sich Mediziner bewusst machen. Es gibt aber auch dann natürlich auch im Bereich der Medizin wieder, sagen wir mal, Institutionen wie die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft oder auch das IQWiG und also das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, die versuchen da auch nochmal sozusagen korrektiv mit reinzubringen und das auch nochmal kritisch zu überprüfen. Mhm. Also welche Medikamente jetzt irgendwie problematisch sind oder wie die einzuschätzen sind. Aber das erfordert Engagement und Zeit, die man investieren muss. Und ich glaube, es hängt viel davon ab, wie die Einstellung der Ärzte ist und ob ihnen das wichtig ist und ob sie sich's bewusst machen. Mhm. Und einfach da, wenn sie ein Interesse haben, es gibt auch Organe wie Arzneitelegramm und andere, die eben darauf hinweisen, hier, da gibt es Probleme oder da muss man aufpassen, hier sollte man zurückhaltend sein oder das ist zu empfehlen. Mhm. Also man kann sich schon informieren, aber es ist natürlich aufwendiger, als wenn man einfach nur das macht, was einem vorgebetet wird. Mhm.
Und das ist ein super Stichpunkt für diesen Bereich, in den ich Sie auch noch gern befragen würde, diesen Wissenschaftsjournalismus, weil das hat ja mit Informieren zu tun. Und eine Sache, die auch im Vorgespräch wichtig war, die ich auch sehr spannend finde, wo vielleicht der Journalismus eigentlich die Aufgabe hätte oder hat, ist dieser Umgang mit Interessenskonflikten, die Sie jetzt schon benannt haben. Mir ist klar, dass das ein großes Feld ist, aber für mich stellt sich schon die Frage, wie wird jetzt in der Forschung und dann auch in der Veröffentlichung von irgendwelchen Studien eigentlich mit diesen Interessenskonflikten umgegangen oder auch vielleicht in der Medizin, obwohl es ja groß ist, aber auch durch Ihre Recherchen haben Sie ja dann einen gewissen Einblick bekommen. Also ist es transparent? Ist es intransparent? Gibt es genügend Wissenschaftsjournalisten, die sich da raufstürzen und sagen, wir haben hier Interessenskonflikte? Oder wie würden Sie es einschätzen?
Also zum einen würde ich auch erst noch mal trennen wollen zwischen Medizinern und Forschern mit Interessenkonflikten. Und dann gibt es noch mal das andere Feld, wo Journalisten selbst Interessenkonflikte haben. Auch das gibt es. Das ist problematisch. Beides ist problematisch. Bei den Medizinern ist es so, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo sie Interessenkonflikte offenlegen müssen. Das ist aber eher eigentlich in ihren eigenen Kreisen. Also bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt es meistens sozusagen nochmal unten am Ende der Veröffentlichung einen Hinweis, wer hat zum Beispiel Aufträge von einem Arzneimittelhersteller bekommen, hat Vorträge gehalten und Honorar dafür bekommen oder ist in irgendwelchen Beratergremien, die natürlich dann auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Nähe zu dem Hersteller dann erzeugen. Also wer ist da verbandelt sozusagen und wer nicht. Für Otto-Normalverbraucher ist das gar nicht so leicht zu finden, weil das oft in diesen wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist, die nicht frei zugänglich sind, leider nicht. Ich würde mir wünschen, es gäbe ein öffentlich zugängliches Register, wo ich sofort sehen kann, Frau Professor ABC hat diese und jene Verbindung zu diesen und jenen Firmen. Das wäre eigentlich wünschenswert. In den USA gibt es sowas in der Richtung, das nennt sich Sunshine Act. Da gibt es die Verpflichtung. Hier in Deutschland leider freiwillig und sehr wenig genutzt, sozusagen wenig wirklich umgesetzt.
Also ich kann freiwillig entscheiden, ob ich angebe, dass ich zum Beispiel im, keine Ahnung, in irgendeinem Beirat bei einer Pharmaindustrie sitze?
Genau, also gegenüber der Öffentlichkeit.
Ah ja, okay.
Also Mediziner sind, wenn sie auf Tagungen, auf wissenschaftlichen Tagungen Vorträge halten, sind sie verpflichtet, das da ganz kurz zumindest offenzulegen. Aber das ist dann manchmal im Bereich von Millisekunden, wo man merkt, sie wollen es ganz schnell wegklicken eigentlich. Also es gibt da eine gewisse Verpflichtung, ein gewisses Bewusstsein auch. Es muss auch zum Beispiel heute, also damals bei dieser Demenz- oder Alzheimer-Leitlinie, da haben ganz viele angegeben, nee, also ich habe gar keine Interessenkonflikte. Und wenn man, also ich habe es dann gegoogelt und bin bei ganz vielen auf Interessenkonflikte gestoßen. Das war wirklich haarsträubend. Und inzwischen achten sozusagen die Leitlinien Herausgeber darauf, dass das besser eingehalten wird. Das ist auch nicht immer 100%, aber es ist besser geworden. Und ja, ich glaube, dass es leider vielen Wissenschafts- und Journalisten noch nicht so bewusst ist, diese Problematik, dass die gar nicht so daran denken. Es gibt, finde ich auch, also es hat man auch nochmal, finde ich, sehr stark in der Corona-Zeit gesehen, es gibt so eine bisschen so eine Instituts- und Obrigkeitshörigkeit, die ich fast schon naiv finde an manchen Stellen, wo man jetzt denkt, weil das jetzt Universität so und so ist oder Institut so und so, das sind ja unabhängige Institute. Und das trifft leider heute in vielen Fällen gar nicht mehr zu. Denn auch Universitäten haben zum Teil enge Kooperationen, Stiftungsprofessuren, die zum Beispiel von der Pharmaindustrie gesponsert werden. Da gibt es vielfältige Verflechtungen und diese Unabhängigkeit, die auch, wie gesagt, offenbar manche Kollegen noch haben oder an die viele Kollegen noch irgendwie glauben, die gibt es in der Form nicht, finde ich, leider. Weil da doch in ganz vielen Bereichen schon längst diese Einflussnahme einfach da ist. Und das, finde ich, ist aber ein ganz großes, wichtiges Thema. Immer zu gucken, wer ist eigentlich da verbunden? Wo gibt es da Beziehungen? Und das ist auch bei Experten, die sozusagen dann in der Corona-Zeit eben medial sehr präsent waren, wurde da viel zu wenig hingeguckt, finde ich.
Was ja ein bisschen auch dieser Bereich Wissenschaftsjournalismus wäre, weil der normale Bürger jetzt genau, nicht irgendwelche Konflikte, also Interessenskonflikte nachrecherchieren kann. Und da würde ich auch gerne nachfragen. Also wir haben jetzt sozusagen 4 Jahre Pandemiepolitik hinter uns. Also jetzt ist es nicht mehr so aktuell, obwohl jetzt in den letzten 2-3 Wochen gibt es einen neuen Alarm, also H5N1. Wir haben 2 vermeintlich Kranke in der ganzen USA. Delfine sind positiv getestet, Rinder sind positiv getestet mit einem Test, wo ein bisschen unklar ist, was der jetzt gemessen hat, aber ist was anderes. Also es ist sozusagen, es ist vielleicht vorbei, Corona ist vorbei, aber das sozusagen Pandemic Preparedness, Pandemien und die Berichterstattung darüber ist hochaktuell, würde ich sagen. Und Sie sind Wissenschaftsjournalistin, wir haben jetzt auch ein bisschen gehört, Ihren Background, also da ist ja schon auch ein kritischer Blick zu erkennen. Grob gesagt, wie haben Sie den Wissenschaftsjournalismus denn zur Pandemiepolitik und zu Corona erlebt?
Also ich war ziemlich erstaunt und auch, erschrocken eigentlich, was da an Berichterstattung gelaufen ist und auch was sozusagen nicht stattgefunden hat teilweise. Also eben nicht das kritische Hinterfragen. Mein Eindruck war, dass es am Anfang fast wie ein Rausch eigentlich gab in vielen Medien. Boah, da passiert was ganz Gigantisches. Also ich erinnere mich an einen Kollegen, mit dem ich in Hamburg gesprochen habe, von einem großen Medium da, der war ganz gebannt von den Klickzahlen. Der hat gesagt, mit keinem anderen Thema kriegen wir so gigantische Klickzahlen. Und dieses Medium hat auch keine ganz so gute Rolle, finde ich, gespielt in der ganzen Zeit. Ich fand es erstaunlich, wie unkritisch viele Kollegen waren, wie sie die offizielle Erzählung nacherzählt haben, eigentlich ganz viele sozusagen in eine Richtung marschiert sind und eigentlich auch teilweise offenbart haben, dass sie nicht hinterfragen, dass sie den PCR-Test nicht hinterfragen, dass sie auch, ich fand eine Formulierung ganz von Anfang an ganz merkwürdig, die ständig wiederholt wurde. Und so gab es andere Sprüche auch, die immer wiederholt wurden. Zum Beispiel ein neuartiges Virus. Wo ich immer dachte, was meint er mit neuartiges Virus? Als sei das irgendwie aus dem Universum gekommen und sei völlig ohne irgendwelche Bezug zu früheren Viren. Sowas gibt es einfach nicht. Mhm. Also Viren können mutieren. Dadurch entstehen ständig neue Varianten. Mhm. Aber sie sind ja aus etwas entstanden. Was soll denn jetzt so neuartig sein? Nachdem sich diese Kunde von dem neuartigen Virus überall in die Köpfe gesetzt hat und alle dachten, oh Gott, das ist irgendwas ganz Unberechenbares, kam für alle raus, der Coronaviren gibt's schon ganz lange, kennt man schon ganz lange. Und das ist eine Variante davon. Aber dieses Stichwort neuartiges Virus, hat alle irgendwie elektrisiert und auch, glaube ich, irgendwie verängstigt und passte mit in diesen ganzen Strom, der da stattfand. Das ist so ähnlich wie nachher dann immer der gleiche Spruch von sicher und wirksam kam, von der Impfung. Also das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber für mich wirkt es fast so, als hätte sich das eine PR-Agentur ausgedacht. Mhm. Und dass es solche Strategien von PR-Agenturen gibt, das weiß man aus anderen Zusammenhängen. Ich habe dafür jetzt keinen Beleg, aber für mich sieht es sehr danach aus. Mhm. Und solche Slogans, die werden getestet, verfangen dann auch und entwickeln eben einfach eine emotionale Wucht auch bei den Menschen. Also jedenfalls mit diesem neuartigen Virus habe ich immer gedacht, so frag doch mal nach, was daran so neuartig sein soll und was so anders ist als an anderen Varianten von Grippeviren. Und das, wie gesagt, das ist eine Variante von Coronaviren. Mhm. Und also es ist nichts, was aus dem Universum kam. Und ich muss aber noch eins dazu sagen, auch ich finde, also ich war von manchen Institutionen oder Forschern auch ein bisschen enttäuscht, weil ich am Anfang, das war so ungefähr im März 2020, versucht hatte, mal ein Interview zu machen zum PCR-Test und dessen Fragwürdigkeit. Weil um die Aussagekraft von Testergebnissen beurteilen zu können, muss ich wissen, wie weit eine bestimmte Krankheit in der Bevölkerung verbreitet ist.
Prävalenz heißt das, glaube ich, ne?
Genau, die Prävalenz. Die muss ich wissen, um auch nachher beurteilen zu können, was bedeutet denn ein positives Testergebnis oder ein negatives. Mhm. Und wenn ich das nicht weiß, dann teste ich ins Blaue hinein. Mhm. Und ich habe damals tatsächlich auch zum Beispiel beim IQWiG, bei diesem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, angefragt, weil ich wusste, da gibt es kompetente Leute. Die wollten dazu kein Interview machen. Und ich habe noch bei jemand anders, der damals, also ein Mediziner, der sich mit diesen Themen auch sehr gut auskennt, nicht Herr Wodak, aber der damals bei Transparency war, ich glaube, er ist immer noch da, Transparency International, der wollte auch kein Interview dazu geben. Weil? Das fand ich ohne Begründung. Mhm. Das IQWiG hat gesagt, wir sind dafür nicht zuständig. Aha. Weil sie eine andere Aufgabe haben, die ihnen sozusagen, also eine offizielle andere Aufgabe haben. Aber das Know-how wäre da gewesen. Mhm. Aber da hat man gedacht, das ist ein zu heißes Eisen offenbar.
Aber dann kommen ja zwei Sachen zusammen. Es kommt dann zusammen, dass vielleicht zu wenig Wissenschaftsjournalisten wissen wollten, wie valide ist der Test jetzt in dem Fall. Es könnte auch die Impfung sein oder die Maßnahme. Aber anscheinend war es dann schon so, ja, so brisant, dass man auch Schwierigkeiten gehabt hat, jemanden zu finden, der kompetent eine Aussage macht, die anders ist als jetzt, was sozusagen bei der ARD Herr Drosten jetzt zu mir besagen würde.
Also ich glaube, die Leute, die ich da eben angefragt hatte, haben gemerkt, es ist politisch vermintes Gebiet. Mhm. Und manchmal sind ja dann auch solche Bewegungen so groß, dass wenn man sagt, halt, stopp, der Kaiser ist nackt, wird man gelyncht. Mhm. Und ich kenne das, vielleicht auch nochmal der Bogen zu diesem Alzheimer-Thema. Mhm. Die Tatsache, dass ich gesagt habe, niemand weiß, was Alzheimer ist. Mhm. Wenn jemand behauptet, es gibt Alzheimer, bringt mir den Beweis. Sagt mir, wie man es unterscheiden kann, eindeutig und zuverlässig unterscheiden von anderen Demenzformen. Mhm. Allein die Tatsache, dass ich gesagt habe, das kann niemand sicher sagen, hat mich in den Augen anderer schon sozusagen verdächtig gemacht oder als Hassobjekt.
Also wie kann man das überhaupt in Frage stellen?
Sozusagen? Genau, genau. Also weil es ist so mächtig, das Narrativ, dass wenn jemand sagt, der Kaiser ist nackt, hallo, wo ist denn der Beleg für das, was ihr da sagt? Der wird geächtet, der wird, haben wir ja auch gemerkt bei Corona, wie das emotional aufgeladen war, das Thema.
Vielleicht war es bei Corona so ein bisschen diese Frage, ist es eine Pandemie oder nicht? Also vielleicht war das ähnlich, dass man gewisse Sachen nicht mehr in Frage stellen durfte, wie sie jetzt bei Alzheimer war.
Ja, den Eindruck habe ich. Ah. Den Eindruck habe ich, weil man dann, und das hat ja dann auch sehr intensiv stattgefunden, dass Leute in eine Ecke gestellt wurden, mit einem Etikett versehen wurden und dann waren sie praktisch indiskutabel oder nicht mehr akzeptabel, um eingeladen zu werden in irgendwelche, hier, kennen Sie ja selbst von der Petition, um in irgendwelchen Talkshows aufzutauchen. Mhm. Von wegen darf man keine Bühne geben. Mhm. Ich finde das, wenn es um Wissenschaft geht, fatal. Denn für mich besteht Wissenschaftsfreiheit und das finde ich ist ein hohes Gut. Es ist auch im Grundgesetz festgehalten deswegen. Ist Wissenschaftsfreiheit lebt davon, dass ganz unterschiedliche Sichtweisen diskutiert werden dürfen. Natürlich ist das A und O, dass man dann Fakten dafür liefert, für das, was man behauptet. Aber Fragen stellen ist immer erlaubt, muss immer erlaubt sein. Und ich hatte das Gefühl, teilweise durften in der Corona-Zeit Fragen schon nicht mehr gestellt werden. Dass man schon dafür sozusagen geächtet wurde. Und das ist tödlich für die Wissenschaftsfreiheit. Und findet aber, also hat schon vor Corona stattgefunden, findet auch in anderen Bereichen statt. Erstaunlicherweise hat übrigens letztes Jahr ein Wissenschaftler der Universität Mainz ein großes Buch zum Thema Alzheimer-Forschung veröffentlicht, wo er genau aufgezeigt hat, wie Menschen, die eine andere Position also in der Forschung vertreten haben als diese offizielle Alzheimer-Mainstream-Sichtweise, eigentlich ja platt gemacht wurden, keine Forschungsgelder bekamen, ausgeschlossen, ausgegrenzt wurden in der Forschung. Und das ist tödlich für die Wissenschaft. Die Wissenschaft lebt vom Diskurs. Und natürlich, ja, wer irgendetwas behauptet, muss Fakten und Belege liefern. Und was jetzt die Alzheimer-Community angeht, diese Belege fehlen bis heute.
Vielleicht mit diesem, der wird in der Ecke oder der ist raus. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie selber auch über einzelne Personen auch in der Corona-Zeit Recherchen durchgeführt haben. Also ich komme gleich noch auf Frau Büx zu sprechen, aber da waren andere dabei. Da ging es auch öfters um Interessenskonflikte. Und Sie hatten mir sowas geschildert, was passieren könnte oder Ihnen auch passierend ist, vielleicht anderen auch, das weiß ich natürlich nicht, wenn, so wie jetzt in Ihrem Fall, Persönlichkeiten, die sozusagen vielleicht medizinische Informationen weitergeben oder die medial sehr präsent sind, wenn man über die recherchiert und auch Interessenskonflikte oder vielleicht nur Widersprüche über die berichtet. Können Sie uns kurz erzählen, was Ihnen da teilweise passiert ist?
Ja, also wenn man sozusagen etwas in der Öffentlichkeit offenbart an Interessenkonflikten, dann kommt es vor, oder sagen wir auch in Geschäftemacherei oder an vielleicht auch an unseriösen Aussagen dieser Forscher oder Mediziner, dann bedroht es ja unter Umständen deren Karriere und deren Ansehen und Reputation. Und dann kommt es vor, dass sie sich massiv zur Wehr setzen. Mhm. Und entweder sie richten sich zum Beispiel an die Redaktion, in der man das veröffentlicht hat, und wollen in ein schlechtes Licht rücken und versuchen dann auch teilweise ja juristisch Druck aufzubauen. Denn also die wollen vielleicht zum Beispiel darauf hinwirken, dass ein Artikel offline genommen wird, dass er also nicht mehr zu lesen ist. Mhm. Kann ich vielleicht nachher auch noch ein Beispiel nennen. Oder man versucht sozusagen dann wirklich sag mal, Journalisten wie mich irgendwie mundtot zu machen, indem man wirklich einen Rechtsanwalt auf einen hetzt. Und also das ist mir schon ein paar Mal auch passiert. Und also im Fall zum Beispiel von Frau Büx, also da hatte ich in der Welt darüber berichtet. Da gibt es vielleicht auch noch eine kleine Seitengeschichte. Da hatte nämlich eine Redakteurin, die damals bei der Welt war, die wollte eigentlich verhindern, dass ich darüber berichte, dass Frau Büx Verbindungen hat zum Wellcome Trust, dass auch ihre Forschungen teils indirekt über ihre Mitarbeiter irgendwie finanziert werden mit vom Wellcome Trust. Das wollte diese Redakteurin, die heute bei Korrektiv ist, unterbinden. Mhm. Also warum sie es unterbinden wollte, hat sie damals nicht so gezeigt, aber der Artikel erschien dann dank des Redakteurs Tim Brühen dann doch in der Welt. Und ich habe mich absolut an ja belegbare Fakten sozusagen gehalten. Und trotzdem kam dann kurz nach Erscheinen des Artikels ein Schreiben vom Wellcome Trust, die dann Frau Büx sozusagen reinwaschen wollten.
Dann, an die Welt.
Dann. An die Welt. Mhm. Und ich hätte unsauber recherchiert. Und das, also Frau Büx sozusagen hätte ja so gar nichts damit zu tun und so. Aber es war alles absolut belegbar. Mhm. Und dann musste ich erst mal, habe ich wirklich nochmal ziemlich viel Zeit aufgewandt, um der Chefredaktion erstmal klar zu machen, so und so und so und so sind die Fakten. Und daraufhin war dann Ruhe vom Wellcome Trust. Aber dann kam nach einer Weile nochmal Frau Büx mit ihrem Rechtsanwalt und hat nochmal versucht, dagegen vorzugehen. Dann hatte ich wieder riesigen Zeitaufwand und musste auch nochmal dem gegenüber alles darlegen, auch mit dem Justiziariat von der Welt. Ist uns auch gelungen. Aber das macht richtig viel Arbeit. Es macht keine Freude. Und es ist natürlich etwas, was, sagen wir mal, normalerweise auch von Redaktionen dann gar nicht vergütet wird, dass man diesen Zeitaufwand hat. Und das ist natürlich ein, sagen wir mal, ein Trick von denjenigen, die kritisiert werden, Kritiker mundtot zu machen. Mhm. Einfach indem man dem Kritiker so viel Arbeit bereitet und so viel Ärger und so auch vielleicht Angst macht, von wegen, das könnte vor Gericht gehen und viel Geld kosten, dass man damit Kritik natürlich von Journalisten versucht, einfach niederzumachen. Und es ist auch mühsam. Also man überlegt sich dann als Journalist schon irgendwann, tue ich mir das noch an? Mhm. Und es gibt in dem Bereich auch ganz komische, wie soll ich sagen, Umstände, weil im Prinzip kann jemand, der meint, er wurde zu Unrecht geschädigt durch einen Bericht, der kann noch Jahre nach Veröffentlichung ankommen und sagen, oh, das hat mich aber gestört. Also es gibt keine Verjährung. Mhm. Und das ist mir nämlich mit einem Artikel bei der Wirtschaftswoche mal passiert, dass dann ein Mediziner, über den ich kritisch berichtet hatte, dann wirklich, ich glaube, 7 oder 10 Jahre später ankam und versucht hat, auch diesen Artikel aus dem Internet damit rauszukriegen.
Das ist also, das Beispiel, was Sie vorhin meinten, oder wie, mit dem Offline-Nehmen?
Ja, genau. Mhm. Und weil das für ihn natürlich, also das ist ein Mediziner, der bietet da ein, also so ein Untersuchungsverfahren an, kostet 1.000 Euro eine Untersuchung, muss man sich so in so eine Röhre legen und Aussagekraft gegen null. Damit macht er Geschäfte oder will er Geschäfte machen und es ist natürlich für sein Image nicht gut, dass dieser Artikel immer noch im Netz zu finden ist. Und ich hatte dann aber sozusagen das Glück, dass ich noch eine E-Mail von vor x Jahren gefunden habe. Er hat behauptet, er sei nicht gefragt worden vor der Veröffentlichung und ich konnte aber belegen, dass wir ihn gefragt haben und dass er es genau wusste. Und daraufhin wurde dann die Klage fallen gelassen. Also die Klage war damals gegen die Wirtschaftswoche und die, ich habe praktisch der Wirtschaftswoche geholfen, dass die Klage fallen gelassen wurde. Die Richterin hat nämlich den Kläger angerufen und ihm gesagt, wissen Sie was, nachdem ich das gesehen habe, ziehen Sie es lieber zurück. Mhm. Was ich auch nicht ganz sauber finde, weil ich finde, die Richterin hätte dann ein Urteil fällen müssen. Mhm. Aber da habe ich auch so meine Erfahrung mit der Justiz gemacht. Die will es eigentlich in der Regel bequem und das, der Rechtsstaat funktioniert an der Stelle nicht so gut. Und was noch komisch ist in diesem presserechtlichen Bereich, der Kläger kann sich das Gericht aussuchen, das er möchte. Mhm. Also er kann in ganz Deutschland sozusagen sich das Gericht aussuchen, von dem er glaubt, dass er die besten Chancen dann hat. Mhm. Auch ungewöhnlich. Mhm.
Und also beeinflusst es Ihre Arbeit? Wenn Sie jetzt einen Artikel schreiben oder eine Veröffentlichung machen, denken Sie schon an den Rattenschwanz, der kommen könnte? Ist es eine Form der Einflussnahme, wenn ich weiß, das könnte jetzt alles passieren, wenn ich hier berichte?
Also es beeinflusst schon oder schränkt ein, finde ich. Also ich habe Themen nicht deswegen fallen gelassen, aber man wird vorsichtiger und denkt sich auch, boah, ich will dieses Risiko vielleicht an der oder jener Stelle nicht mehr so eingehen, obwohl es eigentlich wichtig wäre, dass die Öffentlichkeit noch von bestimmten Dingen erfährt. Mhm. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass wir sozusagen von unserem Rechtssystem her ein bisschen mehr Unterstützung für Journalismus hätten. Mhm.
Und das bringt mich auch so zu dieser Frage, also wir haben jetzt darüber gesprochen, oder für mich wird deutlicher, wie wichtig es eigentlich wäre, dass Journalisten medizinische Themen, wissenschaftliche Themen so aufbereiten, dass der Bürger eigentlich informiert ist und dass das relativ komplex ist. Also wie sieht jetzt qualitativ hochwertiger Wissenschaftsjournalismus aus? Was wäre eigentlich die Aufgabe? Und das ist auch schon, was ich eben gerade gefragt habe, so ein bisschen, was bräuchte es dafür, damit die Leute da drin arbeiten können? Weil jetzt haben wir gehört, man kann Repressalien erleben. Eventuell gibt es zum Beispiel Anzeigenkunden von einer Zeitschrift, die wollen jetzt nicht, dass da irgendwas kommt. Also was ist guter Wissenschaftsjournalismus und was wäre das Biotop, das Umfeld, damit der eigentlich sein kann? Hm.
Also es ist natürlich immer auch eine Frage der Finanzierung des Journalismus. Da wissen wir ja, dass das ein schwieriges Feld ist. Und ich finde, sag mal, nicht Geld von zum Beispiel von Arzneimittelherstellern zu nehmen, ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, eine ganz, ganz wichtige. Oder es offen zu legen wäre schon mal ein erster Schritt und zu trennen. Also wenn ich, sagen wir mal, jetzt über, was weiß ich, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, sowas schreibe, dann kann ich nicht gleichzeitig auch irgendwie eine Veranstaltung moderieren von Bayer oder so, ja, und dann Geld nehmen. Mhm. Weil das, da bin ich nicht mehr unabhängig.
Also wieder ein Interessenskonflikt.
Genau. Ja. Und also solche Interessenkonflikte, die gibt es viel öfter, als man denkt. Ja. Also es gibt sehr bekannte Fernsehmoderatoren, die mit Arzneimittelherstellern kooperieren, Geld bekommen oder auch von anderen Personen oder Institutionen, die Eigeninteressen haben, wirtschaftliche Eigeninteressen haben oder politische Eigeninteressen haben und die dann sich instrumentalisieren lassen, würde ich sagen. Mhm. Es gibt das aber auch im Printbereich. Also ich sag mal ein Beispiel. Der Zeitverlag hat die Zeit und das ist so das Aushängeschild des unabhängigen Journalismus. Mhm. Aber der Zeitverlag oder die Zeit hat auch Tochterfirmen, zum Beispiel eine Tochterfirma, Convent, die Veranstaltungen organisiert und vermarktet und verkauft, zum Beispiel für den Verband Forschender Arzneimittelhersteller oder für Bayer. Mhm. Und wenn da sozusagen der Leiter des Wissenschaftsressorts moderiert, wird's schon schwierig, finde ich. Mhm. Also das findet statt. Mhm. Und ich glaube, dass sich viele Journalisten, also ähnlich wie früher Mediziner, nicht bewusst machen, dass sie damit schon einen Interessenkonflikt haben. Mhm. Das heißt, ich sage noch nicht, dass sie käuflich sind. Ich sage nicht, dass sie mit Absicht falsche Botschaften verbreiten. Aber die Unabhängigkeit ist gefährdet und der Interessenkonflikt ist da. Mhm. Und das ist, glaube ich, vielen Journalisten nicht bewusst. Mhm. Und da ist ein blinder Fleck auch. Mhm.
Und wenn ich jetzt, also das hat mich noch sehr interessiert, wie Sie es sehen, weil Sie verfolgen, so wie ich merke, auch noch das Corona-Geschehen noch ein bisschen oder die Aufarbeitung, die jetzt stattfindet. Wenn Sie die wissenschaftsjournalistische Landschaft so angucken, das ist natürlich trotzdem schwierig, gerade gibt es schon immer wieder Bestrebungen, Aufarbeitung der Pandemiezeit herzustellen. Es werden regelmäßig irgendwelche Protokolle veröffentlicht, die klagen wiederum nicht irgendwelche Journalisten raus, sondern Einzelpersonen oder kleine Magazine. Denken Sie, es ist realistisch zu sagen, dass diese Zeit, die wir erlebt haben, die 4 Jahre, dass die in den nächsten 3-4 Jahren transparent aufgearbeitet wird? Oder ist das aufgrund der Lage, die vielleicht in der Redaktion vorherrscht, eher unrealistisch?
Also ich wünsche mir sehr, dass es aufgearbeitet wird. Ich finde, es findet ja auch schon statt teilweise. Allerdings, wie Sie sagen, eher von den kleinen Portalen oder Verlagen, die da einen tollen Job machen, finde ich. Und ich bin sehr enttäuscht von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin auch enttäuscht von den großen Namen in der Medienlandschaft. Ob jetzt Süddeutsche Zeitung, Zeit, Stern, was auch immer, dass sie eigentlich ja sehr auch während der Corona-Zeit Mittreiber dieser Panik waren und ihrem Job eigentlich nicht richtig nachgekommen sind. Mhm. Und ich glaube, es wird denen, die besonders das vorangetrieben haben, auch teilweise ja auch Ächtung von Ungeimpften und so ähnlich und in ähnlichen Vorgehensweisen, dass es denjenigen besonders schwer fällt, auch da eine Aufarbeitung irgendwie zuzulassen, weil das ja sie selbst in Frage stellen würde, weil es würde ihr Selbstbild, aber auch das Bild innerhalb der Redaktion natürlich gefährden. Das habe ich übrigens auch bei diesem Alzheimer-Thema festgestellt. Diejenigen, die schon vorher viel über Alzheimer geschrieben und alles nachgebetet haben, was da die offizielle Version war, waren die mich, also bei den Journalistenkollegen, besonders harsch kritisiert haben und überhaupt nicht in der Lage waren, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Die Offenheit ist oft und auch das Durchschauen ist häufig eher bei Kollegen, die aus einem anderen Fachbereich kommen, erstaunlicherweise, die nämlich unvoreingenommen Fragen stellen und bohren und sagen, wie ist es denn nun wirklich? Mhm. Erklär es mir so, dass ich es verstehe. Und insofern muss es gar nicht unbedingt vom Wissenschaftsjournalismus herkommen, finde ich, sondern es kann auch von Kollegen kommen, die eher Politik oder Wirtschaft vorher gemacht haben, aber einfach die richtigen Fragen stellen.
Weil die haben nicht dieses Risiko, sozusagen, sie müssten diesen Fehler gar nicht eingestehen. Sie sind noch nicht so sehr persönlich verbunden mit einem Thema, haben da ganz viel auf sich geladen oder ganz viel propagiert oder standen für etwas ein und sie müssten sich gar nicht korrigieren.
Ja, je mehr ich mich aus dem Fenster rausgehängt habe und gesagt habe, wie schlimm Corona ist und wie wichtig es ist, dass sich alle impfen lassen und wie toll die Impfung ist und dass sie sicher und wirksam ist, desto weniger kann ich sagen, Moment, oh, ich war total auf dem falschen Dampfer. Das ist ja die Blamage schlechthin eigentlich. Und ich glaube, dass auch viele Wissenschaftsjournalisten in dieser Zeit auf einmal eine Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie vorher nicht bekommen haben, weil oft war, ich hatte es auch schon mal irgendwie vorab gesagt, in so ein bisschen wie so ein Orchideenfach innerhalb der Redaktionen behandelt wurde. Ach, die da von der Wissenschaftsredaktion, ach, die spielen da so ein bisschen rum. Und auf einmal hatten sie richtig, richtig Bedeutung. Und wie gesagt, wenn man sich dann zum Fenster raushängt und sagt, die Impfung ist sicher und fast nebenwirkungsfrei vielleicht oder ähnliches, oder ihr müsst euch impfen lassen, sonst seid ihr Blinddarme oder ähnliches, Da kann man ja eigentlich kaum zurück davon, denke ich. Also psychologisch, ich bin keine Psychologin, aber so vermute ich ist es wohl, dass man dann nicht sagen kann, ich habe laut rumgeschrien, aber ich war total falsch unterwegs.
Ja, wahrscheinlich könnte, also ich, das ist jetzt ins Blaue, ich habe mir gerade überlegt, was müsste denn passieren? Wahrscheinlich müsste erst in Redaktionen, müsste irgendwie Dialog, Debatte stattfinden, die noch gar nicht nach außen geht, wo überhaupt mal der Raum geöffnet wird für Leute, wie war das bei uns? Eine Evaluierung müsste stattfinden, um sich so anzutasten, oder? Wahrscheinlich müsste das in Redaktionen erst stattfinden, bevor man dann sagen könnte, hier und da haben wir Fehler gemacht. Wäre das vielleicht ein Weg, dass man in den Redaktionen beginnt? Aber müsste jemand wollen? Also es müsste immer jemand einen Vorteil davon haben, dass wir jetzt aufarbeiten.
Ja, also ich bin ein bisschen skeptisch. Glaube nicht, dass das so stattfinden wird, weil, wie gesagt, man will ja nicht zugeben, also gerade als Journalist, wo man ja eigentlich derjenige sein müsste, der immer vor den anderen weiß, was ist und der tiefer reingeguckt hat in die Thematik, dass man als Journalist zugeben muss, boah, ich war ja vollkommen blind oder ich war ja vollkommen auf dem falschen Trip. Da muss man ja fast sagen, ich gehe jetzt kellnern stattdessen. Also jetzt mal so ein bisschen plakativ gesprochen. Das ist so, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Ja. Genau. Also ich glaube, da gibt's zu viel psychologische Mechanismen, die das verhindern.
Wahrscheinlich viel Angst, oder? Angst vor Jobverlust, Angst vor Ruf.
Ja, und es ist ja auch so, man verliert Reputation damit, weil man das nächste Mal werden einem die anderen nicht mehr so glauben. Das ist so. Grundsätzlich würde ich sagen, jeder kann sich irren und dann irgendwann sagen, nee, ich habe jetzt mit dazugelernt. Aber das müssten dann vielleicht einfach auch alle machen in der Redaktion und sagen, ja, wir haben uns genauso davon gefangen nehmen lassen. Aber wenn ich so an andere Skandale in den Medien denke, wie, weiß nicht, Hitler-Tagebücher oder Relotius beim Spiegel, ob da wirklich bei allen so komplett die Erkenntnis dann da eingesetzt hat, ich weiß es nicht genau. Also klar sind andere Kontrollmechanismen eingeführt worden und so, aber man versucht dann, glaube ich, schon häufig in solchen Fällen auch dann alle Schuld auf eine Person zu laden. Und wir anderen hatten ja alle gar nichts damit zu tun. Wir konnten ja nicht anders.
Ja, so, es nannte mal jemand Verantwortungsdiffusion, also die Verantwortung für was geschehen ist, die diffundiert so im Raum.
Ja, auch das, klar. Auch das, denke ich, ja.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, also Interessenskonflikte in der Medizin und Forschung. Wissenschaftsjournalisten, die teilweise, wir können nie das ganze Feld abdecken, Schwierigkeiten haben, darüber kritisch zu berichten, aus verschiedenen Gründen. Was für mich auch zum Schluss zu dieser Frage kommt, naja, also die Menschen, die jetzt zum Beispiel das jetzt hier hören oder sehen, die wollen sich ja über Medikamente, über Behandlungen informieren. Weil ich meine, es sind meistens große Entscheidungen, weil es geht ja oft in den eigenen Körper. Jetzt wird klar, es ist gar nicht so leicht, sich zu informieren, weil nicht jeder hat die Einsicht über die Interessenskonflikte, die vielleicht der Journalist hat oder die der Mediziner hat, über die der Journalist berichtet. Also es geht jetzt nicht darum, was Leute über Medikamente denken sollen, aber was macht jetzt der Bürger, der jetzt schon mal gehört hat, ist nicht alles Gold, was glänzt? Wo gehe ich denn jetzt hin? Wie bekomme ich jetzt über Medikamente, über Behandlungen, Informationen, die nicht stark von Interessenskonflikten beeinflusst sind?
Ja, also es gibt da auch Medien sozusagen oder Informationsquellen, die man finden kann. Die sind aber, also man muss sich bisschen Zeit auch dafür nehmen. Also wenn es eine schwerwiegende Krankheit ist, würde ich das machen. Das ist mühsam teilweise. Manchmal müssen es auch die Angehörigen machen, weil die Person selber kräftemäßig gar nicht in der Lage ist oder auch kognitiv vielleicht, weil man, wenn man da beeinträchtigt ist, kann man das gar nicht. Es gibt eben bestimmte Quellen, also es gibt Zeitschriften wie gute Pillen, schlechte Pillen, Arzneitelegramm, es gibt die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die man auch kontaktieren kann. Man kann einiges an Fakten schon zusammentragen. Dann aber denke ich, dass schon auch noch sozusagen Ärzte aus Fleisch und Blut eine Rolle spielen. Und da finde ich es einfach auch wichtig, dass man sich bei schwierigen Themen auch die Meinung von 2, 3, 4 verschiedenen Medizinern holt, dass man also nicht nur einem Arzt blind vertraut und denkt, der hat die Weisheit gepachtet, weil das kann in der Regel einer alleine gar nicht haben, das Wissen. Also, dass man wirklich sich eine zweite und dritte Meinung holt. Und ich finde, dass man, also man kann sich zum Beispiel auch umhören im privaten Umfeld. Kennst du einen Arzt, den du mir empfehlen kannst, der auch menschlich integer ist? Also für mich zählt das Menschliche auch, weil wenn ich merke, jemand ist integer, dann glaube ich auch eher, dass die Person mir sagt, okay, an der Stelle weiß ich nicht weiter. Oder gehen Sie mal zum Kollegen XY, der kennt sich damit besser aus. Das finde ich ein Zeichen von Stärke. Da finde ich einfach wichtig, sich sozusagen mit verschiedenen Ärzten zu beraten. Und dann mit der Zeit entsteht dann auch sozusagen ein detaillierteres Bild davon. Das kostet natürlich teilweise auch Kraft und Zeit, aber wenn es eine schwerwiegende Erkrankung ist, dann denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, nicht blind einfach irgendwas zu machen und zu vertrauen. Also und wenn man mehrere Stimmen sich anhört oder halt Experten sich anhört, dann kristallisiert sich, also nach meiner Erfahrung schon heraus, auch was hat Hand und Fuß und was nicht. Mhm.
Also brauchst du da auch Meinungsvielfalt oder Perspektivvielfalt.
Ja, genau.
Sozusagen.
Mhm. Ganz genau, ja.
Ich stelle zum Ende der Gespräche immer eine offene Frage. Mhm. Ich würde gerne nochmal jetzt, wir haben jetzt so viele Themenfelder durchwandert, würde ich sagen. Ist dabei irgendwas nicht gesagt worden oder ist Ihnen noch irgendwas wichtig zu diesen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, wo Sie sagen, das wäre wirklich noch wichtig zu wissen, die für Leute, die jetzt hier uns gerade zugehört oder zugeschaut haben?
Also ich glaube, dass wir das Wichtigste eigentlich angesprochen haben. Mhm. Also dass man einfach wachsam ist und auch eine gesunde Skepsis. Gerade vielleicht ein Punkt auch noch eine gesunde Skepsis gegenüber Stars hat.
Ja.
Ich finde diesen Star-Kult, und den hat man bei Corona gesehen und den gibt es auch bei anderen Medizinbereichen, wenn jemand total gehypt wird, dann würde ich immer sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Ob das ein Christian Drosten ist, ob das ein Alzheimer-Forscher ist, ob das ein toller TV-Moderator ist, die wirklich überhöht werden, dann wäre ich vorsichtig. Mhm. Star-Kult ist immer gefährlich. Mhm. Also meine persönliche Meinung, da würde ich... Also wenn jemand sich auch als Star feiern lässt, also sich auch ständig in den Vordergrund spielt, finde ich verdächtig.
Okay. Gut, dann schließen wir vielleicht mit dieser Empfehlung unser Gespräch. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank ebenfalls.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.